für dich heißt unsere Predigtreihe. Bis Ostern wird sie gehen. Für dich alles vorbereitet. Heute auch. In unserer ersten Gemeinde kamen ein paar Frauen auf die Idee, ein Frühstück für Frauen zu machen. Das hatten sie in anderen Gemeinden auch wahrgenommen und ist ja eine Aktion, die in vielen Gemeinden auch gelaufen ist über lange Jahre. Und sie wollten es richtig schön machen und haben geplant, haben sich getroffen, haben überlegt, welche Dekorationen soll es geben, was soll auf den Tischen stehen, welche Dekoration soll vorne sein. Sie haben überlegt, was soll es zu essen geben, es sollte nicht irgendwas Billiges sein, sondern was Schönes, was Qualität hat. Dann haben sie überlegt, wie setzen sie die Tische zusammen im Raum, welche Referentin laden sie ein, und haben alles einfach sich bemüht, so richtig schön zu machen. Und dann kam eine dieser Frauen, die eingeladen waren, in diesen Raum und sah plötzlich alles, was vorbereitet war. Und dann staunte sie und sagte, für mich? Das alles habt ihr für mich gemacht? Also nicht nur für sie, aber sie fühlte sich so geehrt und so beschenkt durch das, was sie gesehen hat. Stell dir vor, du hast Geburtstag. So ein runder, wichtiger Geburtstag, 30 oder 50 oder 70 oder 90. Und du freust dich darauf, mit anderen zu feiern, machst dir Gedanken, bereitest alles vor, Einladungskarten werden geschrieben, auch über die Dekoration, du fieberst dem Tag entgegen und dann kommt dieser Tag und die Ersten kommen an und freuen sich, dass sie da sein können. Sie freuen sich über die Einladung, sie gratulieren dir. Und es entstehen schöne Gespräche, es entstehen auch Erlebnisse kommen hoch, die nicht so schön waren, aber wo man gemeinsam durchgegangen ist, das Essen schmeckt, ein gelungener Abend und du bist glücklich. Wir feiern Abendmahl heute. Und es ist eine Feier. Und es heißt so, weil Jesus mit seinen engsten Freunden und Nachfolgern einen Tag vor seinem Tod diese Feier eingesetzt hat. Und er sagt, ich habe richtig Sehnsucht danach, mit euch zu feiern. Und es ist in doppelter Weise ein besonderer Abend, denn in Israel damals begann das Passafest. Eins der wichtigsten Feste im Judentum, in Israel, bis heute. Und es ist der Abend vor seinem Tod, also sozusagen sein Abschiedsessen, auch wenn seine Jünger, seine Nachfolger das noch gar nicht so auf dem Schirm hatten, noch gar nicht richtig begreifen konnten. Und ich lese den Bericht, einen Teil zumindest davon, aus dem Evangelium nach Lukas, wo dazu was überliefert und aufgeschrieben ist. Lukas 22, Vers 14, Vers 7 und 8 und dann nochmal 14 bis 16. Lukas 22, Vers 14, Vers 7 bis 8 und dann Vers 14 bis 16. Dort steht, dann kam der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passahlamm geschlachtet werden musste. Das erkläre ich gleich noch, was damit gemeint ist, das Fest der ungesäuerten Brote. Aber an dem das Passahlamm geschlachtet werden musste. Jesus gab seinen Jüngern, Petrus und Johannes, den Auftrag, geht und bereitet alles vor, damit wir gemeinsam das Passahmahl feiern können. Und dann bereiten sie alles vor. Sie stellen noch ein paar Rückfragen und sagt Jesus, wo und wie sollen wir den Raum finden und so. Und Jesus sagt es ihnen und dann kommt dieser Abend. Als die Stunde für das Passahmahl gekommen war, nahm Jesus mit den Aposteln an der Festtafel Platz. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Passamahl zu essen, bevor ich leiden muss. Oder Luther hatte übersetzt, herzlich hat mich verlangt, mit euch dieses Mahl zu feiern. Ihr sollt wissen, ich werde das Passamahl erst wieder in Gottes Reich mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Also an diesem Abend, wo Jesus sich trifft mit seinen Jüngern, beginnt das Passafest. Das ist ein Fest, das 7 und manche Gegenden 8 Tage dauert. Eine großartige Feier mit einem üppigen und reichlichen und besonderen Essen. Und es braucht sehr viel Vorbereitung für dieses Fest, besonders für diesen Abend. Er heißt Sederabend und wird bis heute gefeiert. Seder, weil es eine bestimmte Ordnung hat, das heißt Ordnung. Und es geht darum, dass dieses Fest auch würdig und angemessen gefeiert werden konnte. So wurde es vorbereitet und es ist ein Fest zur Erinnerung an das Volk Israel, das in Sklaverei und Knechtschaft in Ägypten war und von Gott heraus befreit wurde, aus dieser Drangsal, aus dieser Unterdrückung. Gott hatte Mose zu Pharao geschickt und auch zu seinem Volk. Und Pharao sollte er sagen, lass mein Volk gehen. Lass es frei. Halte die Israeliten nicht länger als Sklaven gefangen, sondern sie sollen in Freiheit mir dienen. Und der Pharao wollte aber seine billigen Arbeitskräfte nicht verlieren. Und Gott musste ihn überzeugen mit 10 schrecklichen Plagen, die das Volk traf. Und damit zeigte er, wer der Mächtigere ist. Dieser König, dieser Herrscher über Ägypten. Oder er, der Herr des Volkes Israel, der wollte, dass sein Volk ihm dient und ihn anbetet. Jedes Jahr wird dieses Fest gefeiert. Ein Fest der Befreiung ist es. In diesem Jahr vom 15. bis 23. April, also da, wo wir auch Ostern feiern. Und Gott hatte mit 4 Verben versprochen, oder 4 Verben spielen eine wichtige Rolle in diesem Geschehen, sie stehen in 2. Mose 6, nämlich Gott hatte seinem Volk versprochen, es aus der Unterdrückung in Ägypten herauszuführen, sie aus der Sklaverei herauszureißen, sie durch sein machtvolles Eingreifen zu erlösen und sie als sein Volk anzunehmen. Und dieser Aufbruch war damals so plötzlich und sollte auch so plötzlich sein, dass es nicht möglich war, jetzt noch einen Teig zu machen, der gehen musste durch Hefe oder Sauerteig. Sondern sie sollten ein Brot backen, das nur aus Mehl und Wasser besteht, das sogenannte Matzen, eine Art Knäckebrot, es sollte schnell gebacken werden können, um dann zu essen, zu feiern und loszuziehen in die Freiheit. Und dieses Fest wird so vorbereitet, dass im ganzen Haus, in einem, also da, wo dieser Sederabend gefeiert wird, wo dieses Passafest beginnt, darf kein Krümel Sauerteig mehr sein. Und dann wird das ganze Haus auf den Kopf gestellt, jeder Schrank, jede Ecke, alles wird rausgenommen und geputzt, und dann gibt es besonderes Geschirr für dieses Festessen. Da durfte eben auch nichts Gesäuertes von gesäuertem Teig anhaften. Und wenn man zu arm war, ein solches Geschirr zu haben, ein extra Geschirr, dann musste es besonders gereinigt werden. So hatte es Gott geboten und so wollten sie es halten und ihm zu ehren. Genau so dieses Fest feiern, genau wie er es gesagt hatte. Und so schickt Jesus seine Jünger los, um einen Raum in einem Haus zu finden, das so vorbereitet war. Und das heißt, er plante schon alles, aber er machte nicht alles alleine. Ja, das ist ein wichtiger Hinweis für alle, die Verantwortung tragen. Für mich also auch. Ne? Ich kann schon vorausdenken und muss auch einen Überblick behalten über manche Dinge zumindest, aber ich muss nicht alles alleine machen. Sondern wir zusammen dienen Gott und wir zusammen gestalten das Leben mit ihm. Und dann kam der Abend. Und jetzt stellt euch diesen Tisch mal so vor, ein bisschen größer, viel, viel größer. Und da stehen insgesamt 14 Liegen, also 14 Plätze, 14 Gedecke für Jesus und seine 12 Jünger. Und ein Platz blieb frei. Und dieser Platz war für den Propheten Elia gedacht, denn im Alten Testament gab es die Verheißung, er wird wieder auferstehen von den Toten und zu euch kommen. Und dann wisst ihr, bald kommt der Retter, also der Messias. Und dann wird Gottes neue Welt anbrechen, in der alles gut ist. Und nach römischer Sitte lagen sie aber. Sie saßen nicht auf Stühlen, also mit dem Kopf zum Tisch gewandt. Und es störte sie nicht, dass da ein wenig moderne Kultur kam und dass sie das mit hineinnahmen. Das verfälschte den Inhalt des Abends nicht und auch nicht die Botschaft. Und es gab einen Ablauf, in dem die Kinder auch eine wichtige Rolle spielten. Nämlich anhand der Speisen, die vorbereitet wurden, wird erklärt, wie Gott das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt und befreit hat. Und das jüngste Kind fragt am Beginn, ziemlich am Beginn des Abends, warum ist diese Nacht anders als alle übrigen Nächte? Und der Hausvater hatte die Aufgabe, das zu erklären. Und er hatte dafür eine Vorlage und er wird anhand von Texten und von Liedern und von kleinen Ritualen, mit Hilfe kleiner Rituale, diese Geschichte nochmal nacherzählt. Sie wird lebendig an diesem Abend, sie wird lebendig bei diesem Fest, zu dem Jesus eingeladen hatte. Und ein kleines Ritual ist zum Beispiel, dass für jede Plage, die aufgezählt wird, wird ein Tropfen Wein vergossen und es prägt sich ein. Und es gibt symbolische Speisen, es gibt, dieses Leben war so bitter und deshalb erinnert an diese Bitterkeit der ägyptischen Knechtschaft Erdfrüchte wie Meerrettich oder Sellerie und sie werden in Salzwasser getunkt vorher, bevor sie gegessen werden und das erinnert an die Tränen, die das Volk Gottes vergossen hat in dieser Knechtschaft und Leidenszeit. Es gibt ein Früchtemus aus Apfel und Mandeln und Rosinen und Zimt und das ist bräunlich wie die Ziegel, die sie in ihrer Zwangsarbeit brennen mussten. Es gibt einen Knochen mit etwas Fleisch, was für das Passahopfer steht, ein hart gekochtes Ei. Damit wird an die Trauer über die Tempelzerstörung erinnert. Und mittendrin ein üppiges Festmahl, wo gefeiert wird, gedankt und Gott gelobt und am Ende nochmal eine richtige Lobpreiszeit. Und diese Tradition ist bis heute lebendig, weil im Vollzug der Feier erklärt wird, was es bedeutet und warum man feiert. Es ist eine Gewohnheit, die sinnvoll ist. Jedes Jahr neu wird mit dieser Tradition erklärt, dass Gott sein Volk befreit hat. Dass er für dich ist, also für das Volk. Es bedeutet, dass wir damit gesagt haben, er ist heute genauso mächtig wie damals. Er ist auch heute noch der Befreier. Und er will uns dienen und aus Zwängen befreien. Und die Kinder wissen deshalb, warum diese Tradition gelebt wird und diese Feier gefeiert wird. Und es ist dadurch mehr als ein überliefertes Ritual. Alle verstehen, was da passiert. Und das ist für uns wichtig. Wir können ohne Gewohnheiten, ohne Traditionen gar nicht leben. Wenn wir jedes Mal neu überlegen müssten, was wir am Tag machen oder wie wir einen Gottesdienst gestalten oder wie wir eine Feier gestalten, das kann man machen, wenn etwas ganz Besonderes da ist. Aber wenn etwas regelmäßig da ist, brauchen wir Gewohnheiten, aber sie müssen erklärbar sein. Sie müssen verstanden werden, sonst helfen sie uns nicht. Und in diesem Passamahl stand das Passaopfer im Mittelpunkt, ein Lamm, das geschlachtet und gebraten wurde oder gekocht und das dann im Familien- und Freundeskreis verzehrt wurde. Und es erinnerte daran, an die letzte der 10 Plagen, wo ein Todesengel durch das ganze Volk ging, der Ägypter und auch der Israeliten. Und der Fluch und die Strafe Gottes für dieses harte Herz vom Pharao, vom König war, dass alle Erstgeborenen sterben sollten. Vom Vieh und Mensch. Beide. Aber da, wo ein Passahlamm geschlachtet wurde, sollte das Blut des Lammes an die Türpfosten gestrichen werden. Und dann wusste der Todesengel, da darf ich nicht ran. Da sind alle geschützt. Da hat der Tod keine Macht. Und so wurden die Israeliten bewahrt, weil sie auf Gottes Wort hörten, auf das, was sie tun sollten. Also ein Lamm musste sterben, damit Menschen Leben und Freiheit erfahren konnten. Und Johannes der Täufer sagt von Jesus, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Er selbst ist das Lamm, aber in dem Vollzug der Feier betont er das Lamm gar nicht so sehr, sondern er stellt das Brot in den Mittelpunkt. Also dieses Matzenbrot, Matzen heißt es, das den überstürzten Aufbruch aus Ägypten und erinnert, und es wird auch Brot des Elends genannt. Es erinnert an die Armut dort. Es wird gesegnet und gebrochen und dann verteilt. Und damit werden die Armen und die Geringen mit einbezogen. Alle sollen feiern, dass Jesus sein Leben für sie gegeben hat. Es soll keine Unterschiede geben. Das Abendmahl macht uns alle gleich. Wir stehen alle auf der gleichen Stufe vor Gott. Und wir sind, und das, was gleich ist bei uns, wir sind alle nicht in der Lage, durch eigene Kraft und durch gute Werke bei Gott anzukommen. Wenn wir uns auf das verlassen, was wir Gutes getan haben, sind wir verloren. Weil niemand so heilig und so gerecht sein kann, dass Gott ihn einfach so in den Himmel lassen würde. Wir kommen alle arm und alle mit leeren Händen. Und so stehen wir vor Gott. Und weil er uns bei sich haben möchte, weil er findet er einen Ausweg. Er wurde Mensch in Jesus Christus, er lebte vollkommen, blieb ohne Sünde und starb deshalb unschuldig am Kreuz. Und dort tötet ihn unsere Sünde, deine und meine. Und die einzige Möglichkeit, in den Himmel dann anzukommen, ist, indem wir einen ganz einfachen Satz beten. Es ist ganz einfach. Herr, sei mir Sünder gnädig. Oder bitte vergib mir. Oder wasche mich rein, dass ich gerecht vor dir stehen kann, durch das Blut Jesu. Und wenn wir das tun, hat der Tod keine Macht mehr über uns. Nämlich weil Jesus auferstanden ist, weil er die Tür in den Himmel geöffnet hat. Wir werden frei von der Angst, einmal ausgelöscht zu werden. Das ist doch die Alternative. Wenn es keine Ewigkeit gibt, wenn es nichts mehr kommt nach dem Tod, dann bedeutet der Tod, wir werden ausradiert von dieser Welt und bleiben noch in Erinnerung der Familie, vielleicht von guten Freunden. Aber uns gibt es dann nicht mehr. Und die Botschaft des Evangeliums ist, es gibt einen danach. Und sieh zu, dass du bei Gott dieses danach erlebst. Und das geht nur durch Jesus. Und das alles bekommen wir geschenkt. Einfach so. Wir können es uns nicht verdienen und Gott möchte auch nicht, dass wir es uns verdienen, weil ihm alle Ehre gebührt. Er hat uns eingeladen. Und weil wir in der gleichen Situation sind vor Gott, weil keiner von uns einen Vorteil hat, soll es auch keine Unterschiede in der Gemeinde geben. Aber in Korinth, da wo unser Einsetzungstext, den ich gleich lesen werde noch, hingeschrieben wurde, Paulus hat ihn an die Christen in Korinth geschrieben, da gab es diese Unterschiede. Es gab ganz reiche Menschen in der Gemeinde, die hatten viel Geld, viel Grundstück, die hatten viele Sklaven auch. Damals war das alles üblich noch, Sklaven zu haben. Es waren die einfachen Arbeiter. Und es gab diese Arbeiter, diese Sklaven, auch in der Gemeinde. Und während die Sklaven noch gearbeitet haben, haben sich die Reichen schon mal getroffen und das Buffet schon mal geplündert. Haben sich den Bauch vollgeschlagen und kräftig gebechert. Und als dann die kamen, die ganzen Tag gearbeitet hatten, war das schon alles leer. Da gab es nur noch Reste. Und dann sagt Paulus, und so wollt ihr Abendmahl feiern. Das ist unwürdig. So geht das nicht. Wir sind doch alle gleich vor Gott. Also behandelt einander mit Respekt und Wertschätzung. Und lasst nicht die einen hungern und die anderen stöhnen, weil der Bauch so dick gegessen ist. Das hat Jesus so nicht gewollt. Es soll keiner leer ausgehen. Also das ist der Hintergrund, wenn steht, wir sollen würdig am Abendmahl teilnehmen. Alle sind eingeladen und keiner soll beschämt werden, zurückgesetzt werden. Und das ist unsere Herausforderung, den anderen zu sehen in seiner Not. Das Teilen, was wir haben, das ist das Symbol, dass wir das Brot brechen und dass es geteilt wird, so wie Jesus sein Leben mit uns geteilt hat. Und so wie er jedem von uns das gibt, was uns aufrichten soll und stärken soll. Wir sollen nicht darin bleiben, die Bitterkeit des Lebens zu schmecken. Wir sollen Befreiung erleben, Erlösung von Unterdrückung und Reinigung von Schuld. Und alle sollen das erleben. Und das wird in der Symbolik des Kelches auch deutlich. Es ist roter Wein ursprünglich, heute bei uns roter Traubensaft. Vier Becher davon, also vier Becher Wein gab es an diesem Abend. Für eine Kultur, in der nicht viel Alkohol getrunken wurde, war das schon ganz schön viel. Also, und diese vier Becher wurden verbunden mit diesen vier Versprechen Gottes, die ich vorhin schon genannt habe. Und deshalb wird hier im Lukas-Text werden zwei Becher erwähnt, zwei von den vier. Und nach 2. Mose 6, Vers 6 bis 7, wo diese Befreiung aus Ägypten angekündigt wird, da kommen diese Worte vor, herausführen aus der Unterdrückung, aus der Sklaverei herausreißen. Und der dritte Becher ist von, er wird durch sein machtvolles Eingreifen erlösen und dann sein Volk annehmen, als sein Volk. Und so hat jeder Becher, der getrunken wird, einen Teilaspekt dieses Handeln Gottes als Symbolik. Der Saft ist rot und steht für das Blut des Opferlammes, also für Jesus. Er hat es für uns vergossen, damit wir frei von Schuld werden können, damit wir Vergebung erleben. Und das hat er durch sein Opfer am Kreuz deutlich und möglich gemacht. Nun muss man kein Tier mehr opfern, damit Vergebung möglich wird, sondern Jesus stirbt ein für alle Mal und sein Opfer reicht. Reicht aus, damit wir rein und gerecht vor Gott stehen können. Und es ist sein Geschenk an uns, an jeden von uns. Die ernsthaft gläubigen Menschen damals, die wollten das nicht akzeptieren. Sie regten sich über Jesus auf und sie sagten von Jesus, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Ja, das ist Jesus. Jesus ist auch für die gestorben, die in der Gesellschaft keine Chance mehr haben. Und dieser dritte Becher steht für Erlösung. Und anscheinend hat Jesus genau diesen dritten Becher genommen und dann diesen geteilt. Also hat gesagt, trinkt alle daraus, weil es für Erlösung steht. Das Abendmahl steht für Erlösung. Erlösung aus Schuld, Erlösung aus Angst vor dem Tod. Erlösung aus Gewohnheiten, die uns selbst und anderen schaden. Erlösung daraus, dass ich mich beweisen muss, um was wert zu sein. Erlösung aus der Scham, nicht gut genug zu sein. Und dieser dritte Becher ist auch mit der Sehnsucht verbunden, dass Gott sein Friedensreich einmal vollständig aufrichtet, sodass es nichts Böses mehr gibt. Dass die Mächtigen die Schwächeren nicht mehr unterdrücken können. Ein Reich, wo Gerechtigkeit herrscht und keiner mehr bevorzugt wird. Ein Reich, in dem es keinen Mangel mehr gibt, sondern alle genug haben. Es gibt also Hoffnung, es gibt Freude auf die Zukunft, auch das feiern wir im Abendmahl. Direkt nach diesem Becher, also in der Passa-Tradition, wird der 14. Becher, also der, wo der Platz leer ist, gefüllt, weil der Platz ist für Elia. Der wird ja kommen. Und dann wird die Tür geöffnet, damit Elia reinkommen kann. Und dann wird einfach nochmal ein Segen gesprochen, dass das Friedensreich Gottes kommen wird. Es wird Maleachi 3, Vers 23, Vers 4 bis 24 gelesen, wo steht, dass Elia kommen wird und dass er die Herzen der Kinder, der Väter zu den Kindern und der Kinder zu den Vätern bekehren wird. Und Jesus hatte deutlich gemacht vorher, dass Johannes der Täufer Elia ist. Er war also schon gekommen. Und er selbst ist der sehnsüchtig erwartete Messias. Abendmahl verbindet sich mit dieser Erwartung. Einmal wird Jesus wiederkommen. Er hat alles vorbereitet und er ist unterwegs einzuladen an diesen Tisch und wünscht sich so sehr, dass keiner diese Einladung ausschlägt. Und gleichzeitig wird deutlich, die volle Erlösung kommt noch. Sie ist noch nicht da. Es gibt noch mehr, als wir jetzt erleben. Wir gehen auf ein großes Fest zu. Jesus feiert in der Tradition seines Volkes und verändert sie gleichzeitig so, dass dieses Fest mit einer neuen Bedeutung erfüllt wird. Und hier ist, deshalb liebe ich diesen Text aus Lukas 22, hier wird deutlich, es geht zwar um eine sorgfältige Vorbereitung, aber nicht um Perfektion. Es geht nicht, die perfekte Form ist das Wichtige, sondern das Herz. Sein Herz, mich hat herzlich verlangt, mit euch zu feiern. Unser Herz ist gefragt. Wir können alle Traditionen peinlich genau einhalten. Wir können Lieder auswendig singen und Bibelverse rezitieren. Wir können das Vaterunser aufsagen, als wäre es ein Gedicht. Und darum geht es nicht. Es geht Jesus immer um dein Herz und mein Herz. Weil er uns sein Herz geschenkt hat und es uns zeigt. Herzlich hat es mich verlangt, mit euch dieses Passamahl zu essen, sagt Jesus. Sein Herz sehnt sich nach seinen Nachfolgern. Es sind seine Freunde, wir sollen seine Freunde sein. Und er ist gerne mit ihnen zusammen und mit uns, mit dir und mit mir. Er möchte uns in seiner Nähe haben. Und das am Sonntag, ja, aber nicht nur am Sonntag, sondern an jedem Tag der Woche. Und im Abendmahl wird uns das immer wieder deutlich gemacht, dass er Sehnsucht hat nach uns. Und er möchte dir zeigen, dass er mit seiner ganzen Macht, dass er sein ganzes Leben dafür eingesetzt hat, damit du Hoffnung auf Ewigkeit hast. Und dass du mit dieser Hoffnung leben kannst. Damit du weißt, Jesus weiß, wie bitter der Tod schmeckt. Und damit du weißt, er hat den Tod besiegt. Damit du weißt, es gibt Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Und wenn du dich an Jesus hältst, wirst du es erleben. Und du bist herzlich eingeladen, so Jesus zu ehren und zu feiern mit ihm. Und indem du am Abendmahl teilnimmst, sagst du, hier bin ich, Jesus. Vergib mir, vielleicht sagst du es zum ersten Mal, vielleicht erneut, vergib mir. Ich will auch mit dir zusammen sein und ich will dir folgen. Amen.